Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update der MigoSense. Mein Name ist Heiko Gossen.
Und mein Name ist Laura Droschinski.
Wir starten wieder mit euch gemeinsam ins heiße Wochenende. Heute ist Freitag, der 26. Juni 2026. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Ja, und wie ihr das von uns kennt, schauen wir natürlich zurück auf die Woche des Datenschutzes und was es so an relevanten Themen gab. Aber bevor wir einsteigen, Laura, hast du dich von unserer Berlin-Reise erholen können?
Ja, auf jeden Fall. Es waren tolle 2 Tage im lieben Kreis von vielen Datenschutzexpertinnen und Experten und vor allem auch von Hörern mal wieder. Es hat uns sehr gefreut, an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße, euch auch mal wieder zu treffen.
Genau, also finde ich immer toll, wenn Leute sich outen, auch uns zu hören und uns ansprechen. Also von daher, ja, auch von meiner Seite liebe Grüße. Und damit würde ich sagen, Laura, dann schauen wir doch mal, was gab es denn an Themen? Was hast du unseren Hörern und mir mitgebracht?
Ich habe zuallererst mitgebracht die sogenannten Stuttgarter Impulse der Datenschutzkonferenz. Dann müssen wir natürlich heute die gestrige Wahl des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit natürlich auch mit aufnehmen. Und zu guter Letzt habe ich noch mitgebracht eine ganz interessante Abfrage des Europäischen Datenschutzausschusses und sogar auch noch eine Leseempfehlung fürs Wochenende.
Ja, wunderbar. Ich fange auch mal hinten an, nämlich bei den Veröffentlichungen habe ich auch 2 Stück im Gepäck. Dann schauen wir auf eine Änderung bei Google Recapture, die jetzt Handgestenerkennung einführen. Ein sehr spannendes Thema. Dann hätte ich noch eine Änderung bei Anthropic dabei für den Chatbot Claude, der ja auch doch zu meiner Wahrnehmung in meiner Bubble an Beliebtheit gewinnt und zunehmend häufiger zum Einsatz kommt. Dementsprechend, glaube ich, ist es gut, da auch nochmal kurz drauf zu schauen. Ja, und ich bin natürlich sehr gespannt, was du zu unserem neuen BFD mitgebracht hast, aber wir starten dann, würde ich sagen, erstmal mit den Stuttgarter Impulsen. Das klingt ja auch sehr vielversprechend.
Genau, und zwar haben die Landesdatenschützerinnen und Schützer sich auf einen Weg der möglichen Modernisierung der Datenschutzaufsicht verständigt. Also im Rahmen der 111. Datenschutzkonferenz vom 16. bis 18. Juni in Stuttgart wurden einstimmig die Stuttgarter Impulse zur Modernisierung des Datenschutzes beschlossen. Ziel der Vorschläge ist es, die Datenschutzaufsicht in Deutschland einheitlicher, effizienter und praxisnäher zu gestalten, ohne eben dabei die föderale Struktur vollständig aufzugeben. Die Vertreter der Aufsichtsbehörden unterstützen dabei die Bundesratsinitiative Hamburgs zu einem konkreten Gesetzesentwurf der Reform der Datenschutzaufsicht in Deutschland. Sie bringen sich damit also aktiv in die Debatte im Zuge der Reform des Datenschutzes mit ein. Im Mittelpunkt der Impulse stand die Frage, wie die Datenschutzaufsicht in Deutschland künftig schneller und verbindlicher arbeiten kann. Die Aufsichtsbehörden wollen zukünftig bestehende Kompetenzen stärker verzahnen und Synergien besser nutzen. Zu den wichtigsten Vorschlägen in dem Papier gehören zum einen eine gesetzliche Verankerung der Datenschutzkonferenz im Bundesdatenschutzgesetz, verbindliche Minderheitsentscheidungen, um Rechtsunsicherheiten und unterschiedliche Bewertungen zu reduzieren, eine zentrale Geschäftsstelle der DSK zur Professionalisierung der Zusammenarbeit. Außerdem darüber hinaus ein digitales Portal nach dem Prinzip No Wrong Door, über das Anfragen unabhängig von Zuständigkeiten eingereicht werden können. Dann soll es eine gemeinsame öffentliche Entscheidungsdatenbank geben und ein Einer-für-Alle-Prinzip gelten, also bei dem Entscheidungen einer zuständigen Behörde bundesweit Wirkungen entfalten können, sofern der Sachverhalt einheitlich geregelt ist. Außerdem wurde sich darauf verständigt, mehr Orientierungshilfe, Dialogformate und praxisnahe Beratung für Unternehmen und Verwaltung bereitzustellen. Also damit greifen jetzt ja eben die Aufsichtsbehörden einen zentralen Kritikpunkt der vergangenen Jahre auf. Unternehmen, Verwaltungen, aber auch Forschungseinrichtungen wünschten sich ja eben mehr Einheitlichkeit, schnellere Verfahren und auch verlässlichere Leitlinien. Also aus meiner Perspektive könnten jetzt halt natürlich diese Stuttgarter Impulse ein wichtiger Schritt sein zu einer Modernisierung der Datenschutzaufsicht und insbesondere halt dieser, finde ich, vielversprechende Ansatz von mehr Einheitlichkeit und besserer Orientierung. Sicherlich finde ich sehr, sehr positive Punkte, die wir für uns in der Praxis halt mitnehmen können. Wie siehst du das, Heiko?
Also ich glaube, Sie haben sich da schon gute Gedanken gemacht, um so ein paar Themenfelder zu adressieren und Lösungen vorzuschlagen, was ja grundsätzlich auch begrüßenswert ist. Ob das jetzt am Ende reicht und wie sich dann die Bundesregierung entscheiden wird, ich glaube, das steht jetzt noch ein Stück weit in den Sternen, aber naja, drücken wir Ihnen die Daumen, dass Sie da die richtigen Leute mit erreichen und vielleicht damit dann auch wird beide Lager, und ich meine, das ist ja in der Wirtschaft wie auch bei den Aufsichtsbehörden sehr unterschiedlich gesehen, was sozusagen auch dieses föderale Prinzip angeht, um am Ende vielleicht wirklich einen guten Mittelweg zu finden. Und damit komme ich zu meiner ersten Meldung. Anthropic hat seine Datenschutzrichtlinie aktualisiert und kann für die Nutzung von Claude künftig eine Identitätsprüfung mit Ausweisdokumenten verlangen. Die Änderungen der Datenschutzrichtlinie sollen am 8. Juli in Kraft treten und Anthropic hat darin festgelegt, dass das Unternehmen also in bestimmten Fällen einen amtlichen Ausweis sowie ein Live-Selfie oder ein kurzes Video verlangen kann. Die Identitätsprüfung soll dann über externen Dienstleister erfolgen und nach Angaben von Anthropic soll die Überprüfung dann unter anderem auch möglich sein, wenn zum Beispiel ein Konto wegen ungewöhnlicher Nutzung, aber auch möglicher Verstöße gegen Nutzungsbedingungen oder andere Auffälligkeiten auftauchen, dann überprüft werden können auf diese Art und Weise. Sie haben dazu erklärt, dass das wohl nur ein sehr kleiner Teil der Nutzer betreffen wird. Ja, Kritiker befürchten jedoch, dass Anthropic mit der neuen Regelung eher den Erwartungen der US-Regierung entgegenkommen möchte. Hintergrund sind ja verschärfte Vorgaben für den Zugang zu, ja, insbesondere sehr leistungsfähigen aktuellen KI-Modellen, die jetzt auch zuletzt von der US-Regierung ja mit Exportbeschränkungen belegt wurden. Anthropic hat allerdings in diesem Zusammenhang oder hier einen direkten Zusammenhang zurückgewiesen. Ja, kritisch gesehen wird, das muss man auch sagen, dass für die Identitätsprüfung ein externer Dienstleister eingesetzt wird, der von Palantir-Mitbegründer und Trump-Unterstützer Peter Thiel finanziell unterstützt wird. Man kann sich jetzt hier seine eigenen Gedanken zu machen, also wie gesagt, ist jetzt erstmal auffällig. Auch nach der bisherigen Datenschutzrichtlinie konnte Anthropic schon personenbezogene Daten wie Kontoinformationen, Nutzungsdaten, Chatinhalte, Bilder und Geräte, Protokolldaten zum Zweck der Verifizierung, Altersverifizierung vor allen Dingen auch verwenden. Aber es ist jetzt eine Änderung und von daher sollten Nutzer das natürlich berücksichtigen und wissen, dass sie da vielleicht mal nach dem Ausweis gefragt werden könnten.
Das ist ein starkes Stück.
Ja, gucken, ob andere da noch nachziehen.
Der Deutsche Bundestag hat gestern den Freiburger Rechtswissenschaftler Professor Dr. Moritz Hennemann zum neuen Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gewählt. Mit 391 Stimmen erhielt er eine deutliche Mehrheit und tritt zum 1. Oktober diesen Jahres die Nachfolge von Professor Dr. Luisa Specht-Riemenschneider an, die ihr Amt ja aus bekannten gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat. Oder niederlegen wird. Hennemann wird für eine Amtszeit von 5 Jahren die Einhaltung des Datenschutzrechts beim Bund überwachen, die Bundesregierung und den Gesetzgeber beraten sowie die Informationsfreiheit fördern. In der Fachwelt gilt Hennemann als Vertreter eines modernen und praxisorientierten Datenschutzverständnisses. Beobachter gehen also davon aus, dass er den von seiner Vorgängerin eingeschlagenen Kurs weitgehend fortsetzen wird. Dieser war ja eben geprägt von dem Ziel, Datenschutz nicht nur als Kontrollinstrument, sondern eben auch als Wegbereiter für rechtssichere Digitalisierung und Innovation zu verstehen. Die Wahl erfolgt zudem in einer Zeit, in der wichtige datenschutzpolitische Themen auf der Agenda stehen. Dazu zählen unter anderem die ja gerade schon angesprochene Reform der Datenschutzaufsicht, aber natürlich auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz, internationale Datentransfers sowie die Weiterentwicklung der Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene. Also auch da aus unserer Sicht finde ich sicherlich zu begrüßen für auch Unternehmen, nämlich dass die Wahl ja durchaus für ein Signal der Kontinuität stehen kann. Und dass halt eben zu erwarten ist, dass auch zukünftig Datenschutz eben als Grundrecht verstanden wird, gleichzeitig aber stärker auf Rechtsklarheit und praktikable Lösungen für digitale Transformation gesetzt wird.
Ich frage mich ja immer noch, wer die Vorstellungsgespräche dort führt für so einen Job. Aber gut.
Hättest du dich beworben?
Nee, ich habe schon genug zu tun. Also von daher, nee, das Amt, glaube ich, müsste ich mir gut überlegen. Aber natürlich, ich glaube, es ist ja naheliegend, dass die Bundesregierung da auch ein Eigeninteresse hat, dass Datenschutz anders wahrgenommen wird. Sie stehen ja selber auch nicht selten in der Kritik. Nicht zuletzt ja das Verfahren auch der BFDI, also auch der von Ulrich Kelber, ja Vorgänger von Luisa Specht-Riemenschneider, gegen das Bundeskanzleramt, was die Fanpage angeht. Und von daher erhofft man sich da vielleicht auch ein bisschen selber von zu profitieren, wenn man natürlich dort einen modernen Datenschutzbeauftragten dann gezielt aussucht.
Genau so ist es. Und vielleicht, um diese Meldung gut zu machen, natürlich von unserer Seite aus einen herzlichen Glückwunsch zur Wahl, erfolgreichen Wahl. Und wir freuen uns natürlich auf und hoffen sehr, weil wir hatten ja auch schon einen Bundesbeauftragten bei uns zu Gast, dass Moritz Hennemann sich vielleicht auch anschließt.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Und genau, wir freuen uns dann vielleicht auch mal persönlich hier eine Folge aufzunehmen für unsere Zuhörenden. So ist es. Und damit gehe ich weiter zum nächsten Punkt. Google hat für ReCAPTCHA eine Handgestenerkennung angekündigt, die möglicherweise biometrische Daten verarbeitet und Webseitenbetreiber vor neue Datenschutzfragen stellen könnte. Nämlich statt Bilder auszuwählen oder Zeichenfolgen einzugeben, sollen Nutzer künftig einfache Handgesten vor ihrer Webcam ausführen. Denn gerade diese Erkennung von Bildern und so weiter, da werden die KI-Chatbots wohl auch immer besser drin. Deswegen, das neue System wertet dann die Bewegung und charakteristische Merkmale der Hand aus, um menschliche Nutzer von automatisierten Bots zu unterscheiden. Die neue Funktion könnte biometrische Daten verarbeiten und damit natürlich für Betreiber von Webseiten auch datenschutzrechtlich relevant werden. Denn wir hatten ja erst vor kurzem berichtet, dass Google den ReCAPTCHA-Dienst auf die Auftragsverarbeitung umgestellt hat. Also von daher auf jeden Fall besteht aus meiner Sicht hier definitiv Handlungsbedarf. Wie gesagt, ob es biometrische Daten sind, muss man sich gleich noch ein bisschen genauer angucken. Auf jeden Fall werden mit der neuen Funktion zusätzlich Bilddaten verarbeitet werden. Und das hätte auf jeden Fall Auswirkungen auf die Informationspflichten dann zumindest für Webseitenbetreiber, weil sie ja durch die Auftragsverarbeitung das Konstrukt als solches dann ja verantwortlicher auch für diese Datenverarbeitung werden und sind. Wie Google in einem Leitfaden berichtet, soll die Technik also bis zu 21 Koordinaten der Hand erkennen können, darunter auch die Position der Fingerknöchel, und so dann durch diese menschlichen Bewegungen die automatisierten Bots unterscheiden können. Google hat die Funktionen entwickelt, um genau diesem Problem, dass Bilderrätsel leichter zu lösen sind, von KIs entgegenzuwirken. Für die Überprüfung müssen Nutzer auf jeden Fall den Zugriff auf die Kamera erlauben. Der Ton soll allerdings nicht aufgezeichnet werden. Die Alternativen allerdings, die dann schon vielleicht, weil natürlich es jetzt auch nicht besonders barrierearm ist. Als Alternative sollen weiterhin klassische Bild- oder Audio-Challenges dann angeboten werden. Unklar ist aber allerdings bislang, ob Webseitenbetreiber die neuen Handgestenerkennungen deaktivieren oder irgendwie konfigurieren können. Hinzu kommt noch eine, ja, ich nenne es mal kleine Unstimmigkeit, die aber datenschutzrechtlich natürlich nicht ganz ohne ist. Google hat einerseits erklärt, Bilder oder Videos der Handgesten nur für die Dauer der Überprüfung zu verwenden und anschließend automatisch zu löschen. Gleichzeitig hat das Unternehmen aber darauf hingewiesen, dass dabei erhobene Daten nach den allgemeinen Datenschutzerklärungen von Google verarbeitet und gespeichert werden. Also welche Daten jetzt das im Einzelnen betrifft und welche Folgen sich daraus dann für die Webseitenbetreiber ergeben, habe ich in der Kürze der Zeit zumindest jetzt noch nicht rausfinden können und bleibt also erstmal noch offen. Wir verlinken auf jeden Fall das Dokument von Google, was es dazu veröffentlicht hat, auch in den Shownotes. Und ich würde jedem Datenschützer oder jedem Unternehmen, was Google ReCAPTCHA einsetzt, auf jeden Fall empfehlen, sich das nochmal im Genauen anzugucken und auf jeden Fall dann, wie gesagt, die Datenschutzhinweise, zumindest die auf jeden Fall zu aktualisieren.
Wirklich super spannend, finde ich. Diese zusätzliche Funktion.
Ja, und wie gesagt, wenn man jetzt mal überlegt, so ein klassischer Fingerabdruckscanner, der erfasst, glaube ich, 14 bis 16 Datenpunkte von einem Fingerabdruck, also weniger als jetzt die 21 Koordinaten der Hand. Von daher wird's mich schwer wundern, wenn man nicht am Ende zu dem Ergebnis kommen müsste, dass diese 21 Koordinaten auch biometrische Daten als biometrische Daten gelten. Aber wie gesagt, dafür ist die Informationslage dann doch noch ein bisschen dünn, um das jetzt abschließend zu bewerten. Aber dann, ich meine, am Ende muss man ja auch dazu sagen, Recapture ist schon festgestellt, ja, kein technisch erforderlicher Dienst. Also von daher ist es sowieso schwierig, auch die Cookies, die der ja setzt, im Rahmen der technisch erforderlichen unterzubringen. Von daher wird man ohnehin um eine Einwilligung nicht zurückkommen. Aber ich finde, es ist halt trotzdem nochmal natürlich eine andere Nummer, wenn ich halt eine Einwilligung für biometrische Datenverarbeitungen verlangen möchte.
Genau, und wir sind ja eben auch beim Stichpunkt Transparenz. Also, wie will ich ausreichend darüber informieren, wenn einem diese Informationen gar nicht erst vorliegen?
Ja, das Einzige, was helfen könnte, da fällt mir jetzt gerade ein, ich glaube, der 9 spricht ja davon, dass es nur dann biometrische Daten sind, wenn sie zur Identifizierung des Betroffenen, glaube ich, genutzt werden. Und von daher muss man natürlich das auch nochmal gucken, ist es dann am Ende wirklich eine Identifizierung oder nicht? Das hängt natürlich auch wieder davon ab, welche Daten Google wirklich speichert. Ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema, was auf jeden Fall einen zweiten Blick lohnt. Wie gesagt, war jetzt für mich heute Morgen auch neu, ich konnte es noch nicht in aller Tiefe durchdenken.
Komme ich zu meiner letzten richtigen Meldung für heute, und zwar: der ETSA startet eine Meldestelle für uneinheitliche DSGVO-Auslegung. Der Europäische Datenschutzausschuss hat am 24. Juni ein neues Kontaktformular für Interessengruppen veröffentlicht. Ziel ist es, mögliche Unterschiede bei der Auslegung der Datenschutzgrundverordnung innerhalb Europas zu erkennen. Unternehmen, Verbände und andere Stakeholder können künftig melden, wenn sie feststellen, dass Datenschutzaufsichtsbehörden in verschiedenen Mitgliedstaaten dieselben datenschutzrechtlichen Fragestellungen unterschiedlich bewerten oder nationale Auffassungen von der Position des ETSA abweichen. Mit dieser Initiative setzt der ETSA einen weiteren Baustein seiner Helsinki-Erklärung um. Ziel ist es ja, die Anwendung der DSGVO europaweit einheitlicher zu gestalten und den Dialog mit Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft zu stärken. Wichtig dabei ist, das neue Formular ist kein Beschwerdeverfahren und ersetzt auch eben keine aufsichtsbehördlichen Verfahren. Der ETSA wird auf einzelne Meldungen wohl auch nicht antworten. Stattdessen werden die eingegangenen Hinweise regelmäßig ausgewertet und auf Ebene der europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden diskutiert. So sollen Bereiche identifiziert werden, in denen eine einheitlichere Auslegung der zusätzlichen Leitlinien erforderlich ist. Also gerade für international tätige Verantwortliche könnte dies ein wichtiger Schritt sein. Nicht nur für Verantwortliche, für alle. Unterschiedliche Bewertungen durch nationale Aufsichtsbehörden gehören ja eben seit Jahren zu den größten Herausforderungen bei der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Finde ich persönlich auf den ersten Blick, fand ich super cool, ja, dass es da diese Meldestelle gibt. Etwas schade ist es natürlich, dass es halt weder eine Rückmeldung gibt. Also wäre ja auch ein ganz guter Hinweis zu sagen, nee, sehen wir anders, war nicht so. Genauso wie, ich hätte mir ja nochmal versprochen davon, vielleicht so eine Übersicht zu haben, was denn schon gemeldet worden ist. Das ist vielleicht noch nicht so, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ob da wirklich was bei rauskommt.
Ja, eine Übersicht wäre auf jeden Fall hilfreich. Ich habe gerade überlegt, ist es eigentlich... Also, es hat so ein bisschen was den Charakter von Petzen, nach dem Motto.
Wie damals bei Corona.
Genau. Ich darf es nicht, aber mein Wettbewerber in einem anderen Land, der darf es, deswegen melde ich das mal. Auf der anderen Seite ist es, also ich meine, es ist halt, ich bin da ja, wie soll ich sagen, es hat ja auch Vorteile, wenn Aufsichtsbehörden nicht einheitlich entscheiden. Man kann natürlich immer davon ausgehen, wenn irgendwo eine Aufsichtsbehörde etwas für zulässig befunden hat, dann hat man gute Chancen, dass man sich da natürlich immer drauf berufen kann. Ja, im Sinne von auch, dass es da zumindest mal kein Bußgeld für geben kann. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ein bisschen die Gefahr, dass dadurch dann im Zweifelsfall das alles ein bisschen strenger wird, weil, ich meine, das sehen wir ja auch bei manchen Berichten aus dem ETSA, dass schon andere Länder, Datenschutzbeauftragte aus anderen Ländern, viele Dinge noch sehr viel strenger sehen, als wir das hier tun. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn die sich immer durchsetzen und die etwas liberaleren am Ende nie. Deswegen, naja. Wir werden sehen, was das in der Praxis am Ende mit uns, für uns bringt. So, du hast jetzt gesagt, das war deine letzte richtige Meldung. Ich glaube, die andere Meldung, die noch kommt, ist nicht falsch, sondern wir kommen jetzt zur Rubrik Veröffentlichungen und Veranstaltungen. Und da habe ich auch noch was vom Europäischen Datenschutzausschuss, dem ETSA oder EDPB, je nachdem, ob man die englische oder deutsche Abkürzung nimmt. Der Europäische Datenschutzausschuss hat nämlich seine Zusammenfassung wichtiger One-Stop-Shop-Entscheidungen zu den betroffenen Rechten auf Widerspruch und Löschung überarbeitet. Also hier haben wir sozusagen diese Rückmeldung dann auch aus dem ETSA, wo inhaltliche Bewertungen dann auch stattgefunden haben im Rahmen des One-Stop-Shops. Die Übersicht enthält typische Verstöße, ergriffene Maßnahmen und Analysen zu den internen Abläufen der betroffenen Stellen. Und die Beispiele betreffen unter anderem den Widerspruch gegen Direktwerbung sowie Anträge auf die Löschung von Nutzerkonten oder auch Online-Profilen. Die Fallsammlung soll einen Überblick über die gemeinsame Entscheidungspraxis des ETSAs und der Europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden geben und damit natürlich sowohl für Datenschutzbehörden als auch Unternehmen für die Orientierung hilfreich sein. Und das Register ergänzt sozusagen das öffentliche EDPB-Register und soll also somit diese typischen Fallkonstellationen, wiederkehrende Anforderungen, insbesondere in Umsetzung der betroffenen Rechte, ja, verständlich zusammenfassen. Ich glaube, ich kannte die bisher noch nicht, diese Datenbank oder diese Übersicht. Ich glaube, könnte aber nochmal eine ganz gute Quelle sein für bestimmte Fragestellungen. Deswegen, ja, auf jeden Fall, glaube ich, einen Blick wert.
So ist es. Und ich habe ja auch noch eine weitere Veröffentlichung mitgebracht. Und zwar kommt die vom BSI. Denn zum Beginn der Ferienzeit erinnert das BSI Reisende daran, auch in der schönsten Zeit des Jahres Sicherheitsthemen nicht ganz auszublenden. Über eine extra Webseite gibt das BSI Hinweise und konkrete Handlungsempfehlungen für die digitale Sicherheit vor, während und auch nach der Reise. Kleiner Blick, was findet man da drin so? Natürlich so diese Klassiker, dass man nur auf vertrauenswürdigen Portalen buchen sollte, aber natürlich auch möglichst öffentliche WLANs und USB-Ladestationen meiden soll oder VPN benutzen soll. Sowas in der Richtung, vielleicht kleines 1x1 für den Datenschützer, aber vielleicht auch manchmal fürs private Umfeld nicht ganz uninteressant, wenn man da was schön Aufbereitetes weitergeben kann. Deshalb das für euch auch an dieser Stelle.
Genau, gerne weitergeben, diese Info im Bekannten- und Freundeskreis. Ich glaube, da tut man Gutes mit. Ja, damit zur letzten Meldung. Die Berlin Group veröffentlicht ein neues Arbeitspapier zum Datenschutz bei Extended Reality. Die Berlin Group oder Berlin Gruppe, weiß nicht, wie man es am besten ausspricht, ist eine internationale Arbeitsgruppe von Datenschutzaufsichtsbehörden und ja auch Expertinnen und Experten für Datenschutz und Technologie. Und das Papier soll also Empfehlungen sowohl für die Politik, aber natürlich auch für Entwickler geben, um Grundrechte besser zu schützen. Extended Reality, du hast es vorher nochmal nachgeguckt, Laura. Das umfasst so alles quasi, was Reality angeht, also Augmented Reality und Virtual Reality und ich glaube, es gab noch ein drittes.
Ja, ich komme jetzt auch nicht mehr drauf.
Genau, das gehört alles dazu. Und ja, die weisen in diesem Arbeitspapier nochmal darauf hin, dass es natürlich Risiken bei umfangreicher Datenerhebung gibt. Auch die Überwachung von Nutzenden natürlich, aber vor allen Dingen dann auch die Umgebung. Also das heißt, hier sind auch durchaus ja unbeteiligte Personen gegebenenfalls dann mit erfasst von Kameras und damit auch wieder Kinder und Jugendliche spielen natürlich eine Rolle. Von daher, man versucht mit diesem Papier dazu beizutragen, Datenschutzanforderungen bereits bei der Entwicklung und beim Einsatz dieser Extended Reality Anwendungen zu berücksichtigen. Wie gesagt, es geht hier um die technischen Einsätze, die Real Reality, also das, was wir mit unserem Auge erfassen, glaube ich, behandeln sie nicht da drin.
Real Reality.
Real. Die vielleicht analoge Reality, würde ich mal sagen. die ist nicht mit dabei. Okay.
Komm mit für Zeit.
Genau, es wird Zeit, es ist warm. Die Gedanken lassen sich schwerer einfangen. In diesem Sinne. Vielen, vielen Dank, liebe Laura.
Danke auch.
Und ja, euch hoffentlich baldige Abkühlung, wer es ähnlich warm hat wie wir. Und ansonsten schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen und auf bald.
Bis bald.